Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Amelie Deufelhardt, Intendantin auf oder von Kampnagel, einem Ort für Kultur und Kunst, für Theater und Performance in Hamburg. Leider heute auch dort, nicht hier im Studio, aber trotzdem natürlich ganz herzlich willkommen, Frau Deufelhardt.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, ich mich auch. Wie oft haben Sie eigentlich mit einem Beruf in der Kultur, im Theaterbereich, im Kunstbereich, wie oft haben Sie sich in der Pandemie eigentlich schon gefragt, ob es nicht eigentlich auch noch andere schöne, aber lockdownfeste Jobs gibt?
Das habe ich mich eigentlich nie gefragt, obwohl das tatsächlich eine sehr anstrengende Zeit für uns Kulturschaffende und Veranstalterinnen ist, weil wir ja eigentlich seit knapp 2 Jahren immer kurz vor dem Lockdown oder auf jeden Fall in der Nähe eines Lockdowns stehen. Und ja, das ist nicht unanstrengend. Das ist auch für die Künstlerinnen sehr schwierig zu arbeiten unter solchen Bedingungen. Aber ich habe jetzt trotzdem noch nicht ernsthaft über einen Berufswechsel nachgedacht.
Gut, dann passt das sehr gut auf jeden Fall zu einem Gespräch, was wir heute noch vorhaben, nämlich über die fünfte Welle und die Frage irgendwie, ob wir vielleicht die Zahlen irgendwann auch mal sein lassen und uns einfach mit diesem Zustand nicht abfinden, aber darauf einstellen. Auch darüber sprechen wir später. Gleich sprechen wir aber erstmal über Kultur und die Koalition. Einen guten Tag natürlich auch Ihnen, die uns zuhören. Amelie Deufelhardt hat als Intendantin von Kampnagel in Hamburg, als Theatermacherin und Intendantin natürlich einen besonderen Blick auf die Politik und die neue Koalition, schaut da natürlich genau auch, was kulturell drin steckt, geplant ist. Aber in Hamburg hat sie vielleicht auch einen erlernten Blick sozusagen, einen gelernten Blick auf Olaf Scholz, der da ja auch aktiv war, mal als Innensenator, später dann als erster Bürgermeister. Sie haben ihn auch dort getroffen, kennengelernt, Frau Deufelhardt. Hat das irgendwas gemacht mit Ihrem Blick auf die Ampelkoalition?
Naja, also es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich nicht nur einen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin kenne, sondern der Bundeskanzler auch mich kennt. Das ist natürlich erstmal ganz gut. Es sitzen auch ganz schön viele Menschen in der Regierung, in den Staatsministerien oder einige zumindest, die ich aus Hamburg kenne. Und das war ja sehr unerwartet. Jetzt haben wir uns ja schon an den Gedanken gewöhnt. Lange hat ja niemand gedacht, dass Olaf Scholz die Wahl gewinnen könnte. Da die SPD lag ja immer so stabil bei 14%. Und ja, ich finde das erstmal ganz interessant. Und Scholz, und das ist für uns natürlich wichtig, hat auch eine hohe Kulturaffinität und da auch gute Berater in dem Bereich. Und ja, ich bin gespannt, was da kommt. Und der Koalitionsvertrag hat tatsächlich in Bezug auf die Kunst, aber auch insgesamt schon so einen Veränderungswillen in dem ganzen Duktus und in dem Ton, der viel anpackender ist als im letzten Koalitionsvertrag. Ich habe die noch mal so übereinander gelegt, vor allem in Bezug auf die Kultur. Ja. Und da ist schon eine Veränderung im Ansatz mit drin.
Okay, anpackender, aber im Ansatz auch das, was man immer so ein bisschen der Kulturstaatsministerin, die Claudia Roth ja jetzt dann ist, nachsagt, einfach einen anderen Blick, weniger die Hochkultur, mehr auch einen breiteren Blick auf Kultur?
Genau, der Ansatz ist eigentlich von Hochkultur bis zu Populär- und Subkulturen alles mit reinzunehmen, aber auch institutionell von den großen repräsentativen Organisationen, die überwiegend nicht vorkommen, bis zu auch kleinen Galerien, Clubs, also ausdrücklich auch kleinen Institutionen, die alle mit reinzunehmen in den Bogen, auch von den Sparten her, von der Oper bis zum Comic und zum Plattenladen steht da drin. Und das ist auf jeden Fall ein erweiterter Kulturbegriff und Blick, den ich super wichtig finde. Der ist wichtig in Bezug auf die Kunst, der ist aber wichtig auch in Bezug auf unsere Städte, wo sehr wohl diese ganzen kleineren Labels, die Vielfalt, die Diversität des Angebots die entscheidende Rolle spielen und nicht die paar wenigen Großinstitutionen. Das heißt, das finde ich eine sehr positive Entwicklung, dass eine Kulturlandschaft als Landschaft und auch in ihrer Breite wirklich betrachtet wird.
Jetzt ist es natürlich trotzdem immer ein bisschen so, dass Politik ja auch irgendwie eine Frage auch von Verteilung ist, ja, welches Geld haben wir wofür? Und wenn da so viele mehr mitgedacht werden, dann könnte man natürlich sagen, klar, vielleicht kommt einfach ganz viel mehr Geld rein, aber trotzdem würde ich vermuten, da gibt es doch auch sicher dann die eine oder andere Sorge vielleicht bei anderen Institutionen. Also jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt, wenn auch der Comicladen, den Sie genannt haben, Förderung braucht, weil auch der natürlich wichtig ist, aber sagt dann die Oper, oh Gott, kriegen wir jetzt demnächst weniger?
Das Interessante ist ja, dass Kultur strukturell in Deutschland Ländersache ist, sodass im Grunde genommen der Bund in den letzten, seit es überhaupt das Staatsministerium für Kultur und auch Bundeskulturförderung über die auswärtige Kulturförderung hinaus gibt, die es schon lange gab, ist eigentlich die Frage, was genau will Bundeskultur erreichen? Und da kann sie sich natürlich selbst definieren. Und jetzt die Oper in Berlin oder also die drei Opernhäuser in Berlin oder die Oper in Hamburg oder die Staatstheater, die sind ja alle landesgefördert. Es gibt ja nur ein paar Hände voll repräsentativen Großinstitutionen, die vom Bund gefördert sind, wie das Haus der Berliner Festspiele in Berlin oder das Haus der Kulturen der Welt und so weiter.
Und all dieses andere kann denn, ich meine, das muss ich nicht alleine machen, aber kann denn Claudia Roth dann quasi aus Bundesperspektive all diese anderen interessanten Lücken von oben heraus fördern?
Ich glaube, dass man das nicht so sehr von oben heraus denken sollte, sondern in einer guten Zusammenarbeit mit den Akteurinnen dieser Bereiche. Aber das, was da sehr positiv ist, ist, dass während der Corona-Zeit sehr viele neue Programme entstanden sind, weil freischaffende Künstlerinnen sehr unabgesichert sind und weil sie keine Einkünfte mehr hatten, weil ja der ganze Kulturbetrieb stillgelegt wurde. Das heißt, es gibt durch diese Neustadt Kulturgelder, das ist ein großes Förderprogramm des Bundes gewesen und es läuft immer noch während der Corona-Zeit, gibt es bereits strukturierte Ansätze, wie man mit einem übergeordneten Strukturplan viele dieser kleineren Institutionen, freischaffender Künstlerinnen und so weiter fördern kann. Und es wird bereits praktiziert und der Koalitionsvertrag spricht tatsächlich diese Sprache, wir wollen das auch weiterführen, auch nach Corona. Da gibt es viele Ansätze. Gleich am Anfang des Bereichs über die Kultur steht eben, dass die freie Szene und auch internationale Produktionshäuser, dass das Innovationstreiber in der Kultur sind. Mhm. Also das heißt, man sieht, der Fokus hat sich ein bisschen verrückt von Repräsentation zu Innovation. Und das ist ja auch die Sprache der neuen Koalition. Und darüber bin ich natürlich sehr glücklich, weil Kampnagel ist ein Kind der Avantgarde und wir vertreten natürlich auch mit all den Partnerinstitutionen in Deutschland, wir vertreten Innovation auch in der Kunst und ich glaube, es ist hohe Zeit, dass da auch neue, andere strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Jetzt im dritten Anlauf hat es Friedrich Merz auch geschafft. Er soll der neue Vorsitzende der CDU werden. Und was das heißt, das hat er in einer, würde ich sagen, für ihn ganz typischen Art und Weise so beschrieben.
Wir schauen nicht nach links und nicht nach rechts, wir schauen geradeaus. Und wir wollen die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes überzeugen, dass die CDU eine starke Volkspartei ist und dass wir als starke Volkspartei auch in der Lage sind, zur Mitte hin zu integrieren.
Also auf jeden Fall kann er klare Sätze sagen. Friedrich Merz soll neuer CDU-Vorsitzender werden. Darüber spreche ich mit Amelie Däufler, Theatermacherin und Intendantin. Frau Däufler, Merz hat ja immer gesagt eigentlich, er ist der Kandidat der Basis. Jetzt hat die diesmal sich sehr klar für ihn ausgesprochen mit mehr als 60%. Hätte die CDU also mal früher auf ihn und auf ihre Mitglieder hören sollen?
Tja, bei der CDU haben sich halt vier weiße Männer fortgeschrittenen Alters gemeinschaftlich zerlegt. Das, was das Resultat war, ist, dass die CDU viel, viel weniger Stimmen bekommen hat, als sie normalerweise hätte bekommen können. Und ich finde, was Friedrich Merz da gerade gesagt hat in dem Zitat, wir schauen nicht links und wir schauen nicht rechts, sondern wir schauen geradeaus. Das ist genau das, was ihn kennzeichnet. Er denkt, dass er weiß, wo es lang geht. Das ist aber eigentlich nicht das, was unsere Gesellschaft in extrem unsicheren Zeiten kennzeichnet, weil wir müssen um uns rumschauen. Wir müssen nach links und nach rechts schauen, nach hinten und nach vorne. Und wir müssen uns, mit unserer ganzen Gesellschaft beschäftigen, nicht nur mit den straighten weißen Männern, sondern auch mit einer Einwanderungsgesellschaft, mit der Diversität unserer Gesellschaft, mit der Vielfalt. Und ich glaube, genau dafür steht er nicht. Deshalb ist er für mich jetzt nicht direkt der Hoffnungsträger der Zukunft. Ja, auch nicht für die CDU, auch wenn ich der nicht sehr nahe stehe.
Ja, aber ist das ein Gedanke, der doch häufig von Menschen geäußert wird, wie Ihnen, Sie sagen, Sie stehen der CDU gar nicht nahe und die dann sagen, naja, das ist halt irgendwie auch der alte Mann, der es jetzt in der CDU machen soll. Aber im Prinzip haben Ihnen eben 62% der CDU-Basis dann doch das Vertrauen gegeben. Also irgendwas muss da dran sein.
Absolut. Ich schätze auch, soweit ich das überblicke, das habe ich jetzt nicht noch mal nachgeguckt, aber dass in der CDU auch überwiegend ältere Mitglieder sind. Und,
über 60 auf jeden Fall der Altersdurchschnitt.
Genau, die Mehrzahl der Mitglieder ist männlich. Und genau das repräsentiert natürlich Friedrich Merz. Und das bedeutet aber auch, wenn man sich da genauer drauf guckt, dass eine CDU, die sich auf diese Klientel beschränkt, die diese Klientel weiter vorantreibt, das ist ja was Angela Merkel so nicht gemacht hat, deshalb war sie auch nie so beliebt, ursprünglich bei der Basis, dass so eine CDU aber eben aus meiner Perspektive, wenn ich auf unsere Gesellschaft gucke und auf die Anforderungen, auf die gesellschaftlichen Anforderungen, dann kein zukunftsträchtiges Modell sein wird. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wen Merz alles mit reinbringt. Genau. Er sagt ja schon, dass er viele junge Leute mitbringen will, bestimmt auch viele Frauen unterschiedlichster Herkünfte. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Ja. Die CDU ist, bis auf Angela Merkel, die hat es ganz gut gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, wird da jetzt dieser alte Flügelkampf ausgefochten oder sich Merz, dass es bisher noch nicht so viele Anzeichen gab.
Wer da jetzt dabei sein wird, genau, da müssen wir dann drauf schauen, wenn wir wissen, wohin er das Ganze bewegt. Aber was wir ja jetzt schon wissen ist, was in diesem kurzen Statement auch irgendwie klar wurde, er kann Dinge irgendwie so relativ kurz und einfach einsortieren. Sie haben gesagt, dass er glaubt, er weiß, wo es lang geht. Braucht die CDU, egal ob man ihr nahesteht oder nicht, aber jetzt in dieser Oppositionsphase nicht genau so jemanden? Also weil Merkel kann man in der Opposition irgendwie nicht gebrauchen, oder?
Ich finde, Merkel ist natürlich, Angela Merkel wurde, glaube ich, nirgendwo auf der Welt auch nur ansatzweise so viel kritisiert wie bei uns in Deutschland. Und sie ist einen Kurs der Mitte gefahren, einen Kurs, der die CDU geöffnet hat. Und ich persönlich finde, also ich will die Lebensleistung von Angela Merkel, finde ich, muss man wirklich hoch einschätzen. Und wenn Merz jetzt denkt, okay, wir müssen in eine ganz andere Richtung gehen, vielleicht eher den Rechten wieder die Stimmen abnehmen, das war ja früher immer ein großer Issue der CDU. Trotzdem muss natürlich die CDU überlegen, wie sie zukunftsfähig bleibt und auch die Frage, ob die reine Wachstumsideologie, von der ja Merz auch wirtschaftlich ein Anhänger ist, ob das wirklich die Zukunft ist in Zeiten von globaler Klimakrise und von vielfältigen Katastrophen, Klimakatastrophen überall auf der Welt. Das muss man in Frage stellen. Ein Theoretiker wie Harald Welzer sagt, nein, wir müssen uns mal an die Postwachstumsgesellschaft, darüber wird schon lange geredet, aber er ist vielleicht aktuell der wichtigste Wissenschaftler und die wichtigste Stimme in dem Bereich. Wir müssen uns dem stellen, wie wir ohne dieses Wachstum in eine neue Zukunft kommen.
Gut, aber das ist natürlich Job der Regierung dann, ne? Und, und in der Opposition braucht man dann vielleicht den, der auch in der Lage ist, die anderen ein bisschen zu ärgern.
Das kann er bestimmt. Also dafür würde ich ihm die Kompetenzen nicht absprechen. Ich glaube, das kann er ganz gut.
Corona, auch da kommen wir thematisch nicht drum rum. Das ist ja mittlerweile fast schon so wie die Nachrichten, die auch das Wetter brauchen, ist Corona irgendwie thematisch auch meistens da. Und auch ja, ähnlich wie das Wetter nervt eigentlich auch Corona meistens, selten so, dass man sich drüber freuen kann. Das ist diesmal in der Zählweise hierzulande Welle Nummer 5, vor der man sich sorgt. Karl Lauterbach, der hat das so formuliert.
Ich gehe von einer massiven fünften Welle aus. Ich bin mit den Kolleginnen und Kollegen politisch, wie aber auch wissenschaftlich in England im engen Austausch. Wir haben uns gestern noch abgestimmt. Und die Kollegen sagen, dass das, was dort vor Ort beobachtet wird, alles also übertrifft, was also in der gesamten Pandemie bisher beobachtet wurde. Das heißt, wir müssen uns hier tatsächlich auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben.
Frau Deufelert, macht das eigentlich überhaupt noch Sinn, diese Wellen zu nummerieren bei einem Zustand, der jetzt so lange dauert? Wäre es dann irgendwie nicht besser? Es gibt ja auch ExpertInnen, die sagen, so eine Pandemie dauert halt einfach ein paar Jahre, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt der Zustand, der wird sich natürlich immer mal verändern, aber wir nehmen diesen Zustand jetzt irgendwie an und verhalten uns natürlich dementsprechend, aber kommen raus aus diesem ja auch nicht unbedingt positiven Welle rauf, Welle runter Gefühl.
Das Problem ist einfach, wir lieben ja das Welle runter Gefühl mehr als das, die Welle geht wieder hoch Gefühl. Und wenn wir uns an letzten Sommer erinnern, muss ich sagen, da haben wir uns doch alle gefreut, dass es gefühlt mal wieder vorbei ist. Also das war ja dann nach der zweiten Schließung aus meiner, nach der ersten Schließung aus meiner Sicht, ja, zweiten Schließung. Und ich glaube, wenn nicht immer wieder diese neuen Wellen aufgebaut werden, dann würde man leicht glauben, man wäre draußen. Diesmal ist es eigentlich besonders absurd, jetzt mit der fünften Welle Omikron. Dass
weil
wir
man die vierte
ja
eigentlich noch
gerade
hat.
Erst rauskommen. Wir sind ja noch mittendrin in der vierten, auch immer noch mit zwar sinkenden, was ja gut ist, aber extrem hohen Zahlen. Und jetzt wird schon wieder die fünfte angekündigt. Und was auch schlimm ist, ich weiß noch, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, dachte ich immer, ein Herr Lauterbach oder ein Christian Drosten oder Frau Ziesek, die übertreiben mit ihren riesigen Drohgebärden. Jetzt haben wir aber leider eher festgestellt, das Schlimmste trifft immer zu. Also es kommt immer. Wir denken, wir sind doch eigentlich gerade draußen, dann heißt es, im Herbst kommt wieder eine Welle. Wir haben es im Sommer nicht richtig geglaubt.
Ja, trotzdem denke ich auch jetzt, wenn ich das höre, eben so dieses irgendwie kam es dann doch überraschend, massive fünfte Welle, dass man denkt, ach nee, komm, jetzt, und das sage ich als jemand, der irgendwie sich permanent eigentlich irgendwie an alle solidarischen Maßnahmen hält, an die man sich so halten kann, aber irgendwie, ja, dass man denkt, ach, das jetzt können wir nicht irgendwie mal einen anderen Modus dafür finden. So einen Modus, wo man sagt, okay, wir müssen uns da jetzt mal ein bisschen dran gewöhnen.
Genau, es gibt ja auch es gibt ja sowohl eine gesellschaftliche Ermüdung im Sinne von die Menschen und auch wir alle sind erschöpft. Das wird ja schon erforscht. Also wir sind einfach körperlich, psychisch erschöpft von diesen fast 2 Jahren Pandemie. Und gleichzeitig, wir gewöhnen uns ja auch dran. Also ich würde mal sagen, das ist bei Ihnen wie bei mir, wie bei unseren Zuhörerinnen. Wir halten ja nicht Abstand, wie wir Abstand gehalten haben in der ersten Welle, obwohl wir alles beachten. Wir sind ja auch zum Glück, hoffe ich mal, die meisten geimpft und geboostert. Und wir sind nicht mehr so gefährdet, wie wir es ungeimpft waren. Und es ist nicht mehr so dieses Gefühl dieser riesigen Distanz, was wir in der ersten Welle hatten, wenn man Menschen trifft, die ist eben nicht mehr so hoch. Und wir natürlich tragen wir Masken und machen alles, aber wir sind weiterhin natürlich extrem eingeschränkt in Bezug auf unser Leben im Vergleich zu den früher normalen Zeiten und gewöhnen uns auch dran. Insofern könnte man sagen, ja gut, man muss die Wellen nicht zählen. Trotzdem muss man immer wieder ankündigen, wenn was kommt.
Wenn was kommt,
Diese Ankündigung ist ja auch der Appell, seid vorsichtiger,
seid vorsichtig, das
hört
stimmt.
Nicht auf.
Ja, das stimmt. Das sieht man dann eventuell ja auch dann in manchen Zahlenveränderungen, weil es eben dann irgendwann den Punkt gibt, wo die Menschen anfangen zu handeln. Es gibt Menschen, zu deren Aufwachsen, zu deren Kindheitserfahrungen gezählt sowas wie Krieg. Andere haben dann sowas wie prägende Nachkriegserinnerungen. Schaffen wir uns jetzt gerade so eine, gerade auch was Kinder und Jugendliche betrifft, so eine Generation Corona?
Ich glaube ja, auch junge Erwachsene oder bis 30 oder 40, das ist ja die in unserem Land die erste große Katastrophe, die unser Leben unter sehr vielfältigen Aspekten einschränkt. Mhm. Ich meine, dass Menschen abends monatelang das Haus nicht mehr verlassen durften, das muss man sich ja mal vorstellen, das kennt man ja nur aus sowas kennt man ja nur aus Filmen oder aus Büchern. Das kannten wir ja nicht im realen Erspüren einer neuen Realität.
Ja.
Und auch dieses Maskentragen, das kannte man früher eben aus asiatischen Ländern und dachte, die übertreiben aber ganz schön. Und jetzt tragen wir selber Masken. Und ich glaube, auch davon wird was bleiben. Selbst wenn der Virus hoffentlich sich irgendwann so adaptiert hat, dass er eine normale Grippe ist, weil weggehen wird er ja nicht, das wissen wir ja schon alle, wird man vielleicht trotzdem im Herbst oder wenn man erkältet ist oder wenn man zum Arzt geht, sagen, ach, da ziehe ich doch lieber eine Maske an, da bin ich ein bisschen sicherer, dass ich mich nicht anstecke.
Insofern auch spannend, wie das für Sie spannend den künstlerischen, kulturellen Blick auf unsere Gesellschaft vielleicht auch ästhetisch verändert. Oder sagen Sie eher, da fehlt es mittlerweile an Inspiration, da fehlt es an Input?
Würde ich nicht sagen, der Input ist enorm für künstlerische Arbeiten. Wenn Sie auf die inszenierten Bilder des Abstands sehen, die die Politik uns jeden Tag vorspielt oder inszeniert, das ist, oder wenn wir dann denken an dieses körperliche Gefühl von Abstoßung während der Pandemiezeiten, immer wieder, wenn die Zahlen steigen, denkt man, Fremden lieber nicht so nahe kommen, all das. Eigentlich müssen wir das Gegenteil machen von dem, wofür ich normalerweise plädieren würde, Menschen nahe kommen, solidarisch sein, was man natürlich trotzdem machen soll in den Corona-Zeiten, es aber auch spüren lassen, Umarmung, also alles, was das Leben oder vieles von dem, was das Leben lebenswert macht, ist ja plötzlich gefährlich geworden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir Solidarität, Zusammenhalt, sowohl in Bezug auf unsere eigene Gesellschaft, aber auch global, dass wir das weiter reflektieren, denken und auch praktizieren, also auch im Handeln. Und das ist ein ganz großes Thema. Und in der Kunst äußert sich das natürlich alles, ja, was hier passiert. Wir hatten zur Spielzeiteröffnung ein Stück aus Burkina Faso, ein Tanzstück, großes Tanzstück von Serge-Emile Koulibaly. Da war der Virus wie eingeschrieben. Das waren apokalyptische Bilder. Ursprünglich sollte es eigentlich so um Grenzüberschreitungen und Grenzziehungen zwischen unterschiedlichen afrikanischen Ländern, also eher in Bezug auf Migration gehen. Und plötzlich war aus diesem Stück mit dem gleichen Ansatz, da war einfach ein Corona-Stück draus geworden. Das war eine Apokalypse mit so einem goldenen Kalb als Rettungsanker, das vielleicht kommt, aber das man auch immer wieder nicht erreichen kann. Das ist in jeder künstlerischen Arbeit, wird das drinnen sein, was wir momentan erleben, zumindest in sehr vielen künstlerischen Arbeiten. Auch die Gefühle, die entstanden sind, das wird alles verarbeitet werden in der Literatur, in der bildenden Kunst, wird auch aktuell schon verarbeitet. Das heißt, für Künstlerinnen würde ich mal...
Auch da eine Generation Corona. Dann.
Ja, aber für Künstlerinnen sind solche Krisenzeiten natürlich auch spannende und herausfordernde Zeiten, soweit ihre soziale Existenz gesichert ist. Und da muss man natürlich auch die Politik weiterhin aufrufen, das wirklich zu tun, solange die Krise da ist.
Wir wollen hier im Deutschlandfunk Kultur noch über einen anderen Aspekt vom Corona-Thema sprechen. Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, inwiefern das vielleicht auch, auch Kultur und Kunst beeinflusst, da auch ein Thema ist. Und ein Thema ist heute natürlich auch, dass wieder relativ viele Menschen in unterschiedlichen Städten, zusammengenommen viele, hier und da sind es kleine, demonstrieren gehen gegen die Corona-Politik, gegen Maßnahmen oder auch gegen das Impfen. Das sind Demos, die teilweise auch, Frau Deuflert, ein extrem rechtes Spektrum anziehen oder von dem gesteuert werden. Ist das was, was Ihnen Angst macht oder wo Sie eher sagen, das erleben wir halt immer mal wieder und dann verschwindet es auch wieder? Oder ist es irgendwie anders diesmal?
Ich finde nicht, dass es verschwindet. Es sollte einem eigentlich Angst machen. Nur bei mir kommt, bevor die Angst groß wird, schon direkt der Widerstand und Überlegungen, was können wir auch gemeinsam und was kann auch ich persönlich mit der Institution, die hinter mir steht, wie können wir gegenhalten, wie können wir demokratisches, solidarisches Denken befördern.
Wie?
Die Corona-Gegner, indem wir für Impfen plädieren. Impfen ist eine solidarische Aktion. Das ist einfach ganz klar inzwischen. Je höher die Impfquote ist, desto weniger Menschen werden krank. Wer sich nicht impfen lässt in der Vorstellung, es ist für ihn selber irgendwie ein Problem, geht eben insofern fehl, als er eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aktion damit macht, die sich eben häuft. Das heißt, wir müssen, impfen ist heute Solidarität, das ist ganz klar. Und ich habe zum Beispiel schon von Anfang an in all meinen Umfeldern, die ich habe, Werbung für Impfen gemacht und wir impfen auch einmal im Monat in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz bei uns auf dem Gelände. Da kommen sehr viele Leute, auch sehr viele zur Erstimpfung. Mhm. Also nicht nur Kulturleute, sondern einfach Menschen, die da leben. Aber in Bezug auf diese Demonstrationen, das sind schon viele der Leute, die auch seit 2015 sich gegen Flüchtlinge gewendet haben, die Aggressionen gegen Geflüchtete propagiert haben. Und eigentlich ist ich würde schon sagen, die Initiatoren und Initiatorinnen dieser Demos, die kommen überwiegend aus dem deutlich rechten Spektrum der Gesellschaft. Und ich glaube, die sind auch nicht wirklich zurückzuholen. Die haben sehr explizites, geschlossenes Weltbild, aus dem man sie nicht rausargumentieren kann. Ich glaube, wir müssen uns an die ganzen MitläuferInnen richten.
Ja, ja.
Die sind noch rauszuholen, die sind noch zurückzuholen an Menschen, die dumme Geschichten glauben, wie dass irgendwelche, es gibt ja ganz viele Verschwörungstheorien, die der Bill Gates hat den Virus in die Welt gepflanzt.
Die kriegt man nicht mehr zurück, genau.
Aber manche, die das glauben, können wir noch zurückholen. Ja. Ich finde, jeden Einzelnen, den wir zurückholen können, müssen wir zurückholen.
Ja. Sie haben vorhin im Vorgespräch einen interessanten Gedanken geäußert gegenüber der Redakteurin dieser Sendung. Den fanden wir spannend. Der hat uns neugierig gemacht. Sie haben gesagt, das erinnert Sie an Kapitalismuskritik. Wie meinen Sie das genau? Ist das Virus ein Kapitalist?
Ein bisschen so behandeln das die Verschwörungstheoretiker. Also ich bin hier relativ oft in Brandenburg im Bundesland und da ist ja auch nicht so eine besonders hohe Impfquote, dafür eine hohe Quote von Impfgegnern. Und die sind gegen Kapitalismus, das ist immer noch so eine teilweise eine übrig gebliebene, ich meine, wir wissen, dass viele Menschen in ehemaligen oder in Ostbundesländern, dass die natürlich, dass es gibt sehr viele immer noch bis heute Verliererinnen der Wiedervereinigung. Und die Verliererinnen, die tragen eben eine oft diffuse Kapitalismuskritik vor sich her. Und die findet immer wieder neue Gefäße, in denen sie dann geäußert wird.
Also die suchen nach irgendwas, was schuld ist.
Das große Gefäß Corona.
Ja, die suchen nach irgendwas, was schuld ist, was jetzt eben Corona ist und vorher der Kapitalismus sozusagen war, um irgendwas Einfaches zu finden.
Vorher war es der Kapitalismus und dann waren es die Geflüchteten, die einem Arbeitsplätze wegnehmen und unsere Steuergelder verbrauchen und überhaupt unser Land überfremden. Und jetzt ist es der Virus. Und das ist interessant, der Virus ist ja eigentlich ein besonders ungeeigneter Protagonist des Kapitalismus. Also warum? Aber auch dahinter steht so eine Verschwörungstheorie. Der Virus ist da, um uns zu reglementieren zum Beispiel, um uns Reisen zu verbieten. Also weil es wird dann teilweise sogar noch mit Klimawandel verknüpft. Also es sind sehr diffuse Argumente, die gar keine echten Argumente sind. Und ich glaube, wir müssten viel stärker noch versuchen, uns auch dezentral, also die Politik muss das versuchen, ich kann das nicht machen, auch dezentral sich mit diesen seltsamen Theorien auseinanderzusetzen, weil wenn man die sächsische Gesundheitsministerin hört, die Menschen sind verzweifelt. Es kann nicht eine Ministerin das alleine regeln. Das müsste in jeder Schule, in jedem Kindergarten, in jedem Kiez, überall müsste man da dezentral mit Aktionen gegen diese Verschwörungsideen
arbeiten. Das nehmen wir mit als Hausaufgabe jetzt. Der Tag mit Amelie Deufelhardt, Intendantin der Kultur- und Kunstfabrik Kampnagel in Hamburg. Sie haben dort, Frau Deufelhardt, einen Schwerpunkt Ende Januar. Der hat uns neugierig gemacht. Und ich würde behaupten, auch viele Menschen, die uns zuhören, für die ist das interessant. Es geht um Arztbesuche und Medizin und die Frage, wie divers unsere Medizin ist. Wird eigentlich jede und jeder so behandelt, wie es passend wäre, oder haben wir da einen eingeengten Blick? Der taucht in Ihrem Titel auf, dieser vielleicht eingeengte Blick. Da heißt es dann nämlich Gendermedizin, geht ein Mann zum Arzt. Und ich wette, Frau Deufelhardt, irgendwer da draußen stöhnt jetzt vielleicht auch auf und sagt, ah, jetzt nicht auch noch Gender beim Arzt. Was ist da das Problem?
Genau, Gender beim Arzt kann jetzt vielleicht auch jemand stöhnen, aber trotzdem ist es so, Es geht eigentlich um geschlechtersensible Medizin. Mhm. Also um die Frage, macht eigentlich das Geschlecht einen Unterschied, wenn es um Krankheiten geht, wenn es um Behandlung geht und wenn es um Symptome geht. Und der hinterherstellen könnte man gleich noch die Frage, macht eigentlich auch Herkunft, Einkommen, spielt das auch eine Rolle? Und, und spielen aber auch Fragen wie, ob man queer ist oder trans ist, ob man schwarz ist oder of color, spielt das eine Frage bei der Versorgung von Krankheiten?
Mhm. Und es spielt
interessanterweise
eine Rolle.
Weiß man, dass es eine Rolle spielt, genau. Mhm. Und was ich noch interessanter finde und niemals gedacht hätte, weil ich da fand es auch so ein bisschen, ich wollte eigentlich was zur Medizin machen, auch wegen Corona, und eine meiner Dramaturginnen wollte dann diesen Gendermedizin-Schwerpunkt machen. Und ich dachte erst so, oh, das ist schon ein sehr avantgardistisches Thema. Aber es stimmt eigentlich nicht, weil wenn man mit Leuten spricht, machen sehr viele die Erfahrung, dass es ein ganz wichtiges Thema ist.
Ja. Haben Sie
die
mal
Forschung in der Medizin gehen halt ganz oft eher in Richtung Männer beziehungsweise in Richtung Vereinheitlichung der Geschlechter. Das heißt,
wo
warum
sieht man
kriege
das
ich die gleiche Medikamentendosis wie ein 100 Kilo schwerer Mann zum Beispiel?
Ja, ja. Okay, das heißt, da ist ein konkretes Beispiel bei den Medikamenten und der Forschung. Haben Sie noch eins, wo man so sieht, okay, wir haben eben viel mehr unpassende medizinische Behandlung?
Ja, also reden Sie mal mit schwarzen Menschen. Und da gibt es einfach ganz wenig Erfahrung. Eine schwarze Frau geht zum Hautarzt, weil sie ihren Leberfleck untersuchen will, und der Hautarzt sagt, schwarze Menschen haben keinen Hautkrebs. Stimmt aber nicht. Also es gibt wenig Erfahrung mit unterschiedlicher Haut, mit den Farben, mit den Geschlechtern. Es wird auch nicht gelehrt. Mhm. Steht übrigens interessanterweise im Koalitionsvertrag, hat mich auch gewundert, dass Gendermedizin in Zukunft an den Universitäten mitgelehrt werden soll.
Ja, also ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich ein Problem, eigentlich eben nicht nur ein Problem der Forschung, Medikamente, was Sie gerade genannt haben, sondern eben auch eine Frage der Ausbildung, dass man die Menschen halt auch dahingehend ausbilden soll. Sie setzen das künstlerisch um. Wie? Ein Beispiel.
Es gibt, ich sag mal ein oder zwei Beispiele. Es gibt ein Stück, das heißt Sex mit Krebs, also Sex with Cancer, kommt aus Großbritannien. Und da geht es eigentlich darum, dass man den Menschen, wenn er krank wird, nicht auf die Krankheit reduzieren soll, sondern dass er sehr wohl auch noch alle anderen Gefühle, die er jemals im Leben hatte, auch weiterhin haben kann. Und es gibt ein anderes Stück, das passt noch besser direkt zu dieser Gender-Medizin-Frage, der heißt Sister Act, also Sister eigentlich wie Schwester, aber gleichzeitig auch wie Zyste. Und das ist eine Performance, wo es um eine Scheinschwangerschaft einer Frau mit einer riesig gewachsenen Zyste, die schon fast so groß wie ein Kind ist und ganz spät entdeckt wird, geht. Also viel zu spät entdeckt, das beruht auf einer wahren Geschichte. Und wir haben auch ein Stück, da geht es um ein queeres Hospiz. Also
okay,
wie ist es
was
eigentlich
macht das
für queere
anders?
Und Transmenschen? Naja, also ich glaube einfach, dass es total anders ist, wenn es ans Sterben geht, welche Sozialisation man gehabt hat. Wir haben ja Altersheime oder Hospize, die sind sehr stark vereinheitlicht, die müssten halt auch diverser sein. Ich stelle mir, also wenn ich jetzt queer bin, habe ich andere Gewohnheiten, aber auch wenn ich aus einer muslimischen Familie komme und hätte keine Angehörige, möchte ich eigentlich nicht, wenn ich ganz alt bin, dieses deutsche Essen essen, sondern würde natürlich lieber das gewohnte essen und so weiter. Mhm. Man kann sagen, dass unser ganzes medizinisches System ist sehr stark vereinheitlicht.
Ja.
Und es wäre wunderbar, wenn wir anfangen, es auch viel mehr zu vervielfältigen.
Wie divers.
Und besseres Essen in Krankenhäusern wäre natürlich eh eine tolle Sache.
Das auf jeden Fall auch. Wie divers ist unsere Gesundheit oder eben nicht? Und wie man damit künstlerisch auch umgeht. Gendermedizin ist ein Schwerpunkt Ende Januar auf Kampnagel in Hamburg. Danke für diesen Einblick, Amelie Deuflath, und danke für Ihre Zeit hier am Samstag im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.